Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Je vais et je viens entre terrain et je me retiens.
Somit wäre geklärt, warum sich Adler ein Leben lang treu bleiben, oder? Na ja, gut, das mit der Kette, das war reine Spekulation, aber dass sie sich ein Leben lang treu bleiben bis zum Tod und sich dann erst wieder neu verpaaren, wenn einer nicht mehr da ist, das stimmt. Herzlich willkommen heute Abend zur Adlerserie Treu wie ein Adler. Wir werden spannende Dinge über Adler hören und wie wir das in Beziehung setzen können mit uns. Und wir werden über Gottes Treue zu uns was genauer anschauen. So ein Adler, der ist ja nicht nur wahnsinnig männlich. Der Mike hat das letzten Sonntag so freudig begrüßt, dass ein Adler ist einfach so, das ist so männlich und das ist super, dass mal nicht dauernd irgendwelche Frauenthemen und Gänseblümchen auf den Tisch kommen, sondern auch mal wilde Adler, die jagen und ja, jetzt bin ich aber eine Frau. Und so ein Adler, der hat auch eine ganz romantische Seite. Das gucken wir uns jetzt mal an. Er ist nicht nur ein grandioser Jäger, er ist auch einer, der sogar sein Leben riskiert, wenn er mal ein Adlerweibchen für sich ausgeguckt hat. Und das funktioniert ungefähr so. Mit circa 4 Jahren kriegt der Adler Pickel, wird unruhig und merkt so, ich fühle mich so komisch. Und da geht ihm ein Licht auf. Ja, das ist so, wie die Eltern unter uns wissen das vielleicht. Sie kriegen dann Pickel und dann werden sie so komisch. Und dann reichen maximal 2 Haarspraydosen für 2 Tage. Und dann wird das Axe-Deo im 12er-Pack gekauft, weil die Werbung sagt, egal wie viel Pickel dein Gesicht zieren, alle schönen Frauen der Welt werden dir folgen mit Axe-Deo. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Und so ähnlich geht es dem Adler auch. Er merkt, er ist eigentlich gar nicht zum Soloflug geschaffen. Da muss es doch noch was anderes geben. Und schwupps, da hat er sie entdeckt. Das Adlerweibchen. Er hat so eine Art Liebeskummer, das ihn vorantreibt und er geht eben sich ein Gegenstück suchen. Das Balzritual kann also beginnen, wenn er sie entdeckt hat und gedacht hat, die nehme ich. Also auch so ähnlich wie bei uns, je cooler, desto Balz und eine gute Show ist alles, es kann also losgehen. Bei den Adlern, da geht es allerdings ums Eingemachte. Frau Adler steigt hoch in die Luft, Herr Adler im Karacho hinterher, so in der, die Frau Adler in so einer Acht, so richtig kunstvoll, das immer zeigt, hier lohnt sich's. Der Adler hinterher und diesmal folgt er nicht seiner eigenen Spur, sondern einem gegenüber. Frau Adler fliegt dann im Sturzflug Richtung Boden, schnappt sich so ganz nebenbei ein Zweiglein, fliegt wieder nach oben bis zu 3000 Metern und ganz oben angekommen, macht sie so eine Art veralteter Taschentuchtrick. Also der geht so, also ganz, 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 ganz früher, ja, da hatten die Damen immer ein Taschentüchlein mit Spitze irgendwie so in der Tasche. Und wenn dann ein Galan ihnen folgte und überlegen, wie man Kontakt kriegt, dann kruschtelt man so in seinem Täschchen rum, um sich vielleicht das Näschen zu schnupfen und, ha, ist das auf den Boden gefallen? Oh! Und wenn der Galan aufmerksam war, dann geht er hin und hebt es auf. Und schon ist der Kontakt hergestellt. Ganz einfach, vielleicht sollten wir Frauen heutzutage auch wieder mehr Taschentücher in den Taschen tragen, aber gilt für Single-Frauen übrigens. Also, Frau Adler macht das so ähnlich, sie lässt doch tatsächlich dieses Zweiglein, das sie da aufgefangen hat, fallen und gibt dem Herrn Adler so eine Challenge, eine Herausforderung und sagt, fang's auf, wenn du kannst. Und dann sehen wir weiter. Herr Adler mutiert so ein bisschen zum Hund, im Sturzflug dem Stöckchen hinterher und gerade noch schafft es, schnappt es aus der Luft, geht nach oben. Guck, habe ich mich gemacht. Und wenn er jetzt denkt, dass Frau Adler Beifall klatscht oder in Ohnmacht fällt, ob dieser Leistung, da hat er sich bitter getäuscht, sie macht Folgendes. Sie zeigt ihm die kalte Feder. Okay, was macht sie als weiteres? Sie rast wieder runter, holt sich noch ein Zweigchen, rast wieder hoch, lässt es fallen und guck mal, was der Kerl drauf hat. Der wieder hinterher und das Stöckchen und hoch und alles und Das geht so eine Weile. Das wird ein paar Mal wiederholt, dieses Spielchen, und Frau Adler baut ein paar Raffinessen ein für das Kerlchen. Es wird jedes Mal ein bisschen schwieriger. Denn jedes Mal, wenn sie einen neuen Zweig holt, wird der schwerer. Dafür fliegt sie nicht mehr ganz so weit hoch. Das hat dann zur Folge, dass das Zweiglein immer schneller am Boden ankommt und der Adlerboy ernsthaft sein Leben riskiert, um den Zweig noch rechtzeitig zu catchen. Das Ganze dauert eben nicht nur einen Tag, sondern mehrere. Und das große Finale würde wahrscheinlich Dieter Bohlen selbst beeindrucken. Es ist an Fiesigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Aber ein bisschen, ne? Es geht um den letzten Ast. Es muss ein Finale geben. Irgendwann muss das Spiel ja auch aufhören. Also ganz so unfair ist sie auch nicht. Aber sie hat da so ihr Ding. Der Ast ist schwerer als Herr Adler selbst. Und Frau Adler ist nämlich generell etwas kräftiger als Herr Adler und größer. Und das ist ein bisschen wie die letzte Prüfung, wie die Prinzessin und der Prinz und der Drache. Sie holt also den Ast und sie wirft ihn aus nur 150 Metern nach unten. Und wenn er den fängt, dann hat er sie quasi im Sack. Und sie werden ein Paar, und fängt er ihn nicht, dann ist sie konsequent genug, um davon zu fliegen. Das war's. Ups. Nicht schlecht, ne? Denn eine starke Adlerfrau, die braucht einen Helden. Einen, von dem sie weiß, dass er alles riskieren würde, um bei ihr zu sein. Der seine ganze Kraft aufbieten wird, um sie zu unterstützen, beim Nestbau zu helfen. Das ist nämlich echt eine anstrengende Arbeit. Und während dem Brüten und der Aufzucht der Jungen, sie zu ernähren. Da ist sie nämlich ganz nebenbei komplett abhängig vom Adlermann, dass der sie gut versorgt. Jetzt gehen wir mal vom Happy End aus. Sie fliegt nicht davon, sondern der Adlermann hat diesen Wahnsinnsast gefangen und hat es irgendwie geschafft, dieses Ding nach oben zu bringen. Dann geht es nochmal ganz leidenschaftlich zur Sache. Es kann das folgende gemeinsame Balzritual losgehen, was dann so diese gegenseitige Hingabe nochmal demonstriert. Und das kann mitunter so leidenschaftlich sein, dass sich beide fest ineinander verkrallt zu Tode stürzen. Das ist aber eher selten, was wiederum dann auch kein Happy End wäre. Aber jetzt gehen wir mal wieder vom Happy End aus. Falls Sie also noch ein bisschen den Überblick haben über Distanzen und Geschwindigkeit, dann bleiben Sie auch nach dem Paarungsakt zusammen. Und jetzt kommt noch mehr Romantik. Jedes Jahr aufs Neue wird dieses Ritual vollzogen. Und auch nach Jahren der Ehe, und das können bis zu 38 werden, bringt der Herr Adler seiner Frau noch ab und zu grüne Zweiglein ans Nest. Ist das itchy? Wollt ihr mal alle mit mir seufzen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Beide bauen immer weiter am selben Nest, das ganz schön groß wird, so über die Jahre. Im Durchmesser bis zu 2 Meter ist also gar nichts. Außerdem scheinen sie eine schwäbische Seele zu haben, denn sie bleiben von da ab im Ländle und ihrer Region und ihrem Revier treu. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal seufzen auf drei. Eins, zwei, drei. Jetzt wird der aufmerksame Zuhörer, je nach Zahl der Ehejahre, wenn ihr hier verheiratet seid, die hinter euch liegen, scharf kombinieren, was jetzt gleich weiter erklärt wird. Was können wir für wichtige Lektionen lernen von der Familie Adler, was unsere eigenen Beziehungen angeht? Ich mache es ganz kurz, dann können alle Beziehungsgeplagten sich was vornehmen, damit es in Zukunft besser wird, und wieder aufatmen und dem Rest entspannt zuhören. Wenn Liebe nicht gepflegt wird, wenn sie nicht geölt wird, und da empfehle ich euch nochmal, wenn ihr nicht da wart am Sonntag, die Predigt von Mike anzuhören, vom Podcast, da hat er über die Adler reinigen sich, sie ölen sich und pflegen ihre Federn, denn wenn sie das nicht tun, kann das wirklich tödliche Folgen haben. Und so ist es mit der Liebe auch, wenn sie nicht gepflegt und geölt wird im bildlichen Sinne, dann stumpft sie ab und wird zerfleddert vom Dreck und vom Wind des Alltags. Die olle Liebe hat nämlich eine ganz dumme Angewohnheit. Sie bleibt nicht so aufregend wie in den ersten Monaten. Sie verändert sich. Also hier mal an alle, die jetzt gerade anfangen, Beziehung zu leben. Genießt es, Schmetterling im Bauch, alles cool. Aber sie wird sich verändern. Und im besten Fall wird Liebe tragfähiger und tiefer. Und im schlechtesten Fall verflüchtigen sich die Flugzeuge im Bauch und verwandeln sich zu Schmetterlingen im Eis. Na gut, ich habe es geklaut von Grönemeyer, aber ich bin ein bisschen stolz auf den Satz, ich gebe es zu. Okay, wenn wir uns aber was von den Adlern abschauen können, dann folgendes. Und ich spreche zuerst zu euch Frauen. Ihr Frauen kennt euren Wert. Wer sich selbst nicht mag, der wird sich verbiegen, um zu gefallen. Und das macht entweder kaputt oder es fliegt nach einiger Zeit auf. Und beides macht extrem unglücklich. Keine Adlerin zum Beispiel würde sich schlank hungern, um einem Adler zu gefallen. Nicht mal im Traum hat sie das nötig. Prüft euren Bewerber in Sachen Abenteuerbereitschaft. Das finden wir Frauen nämlich auch ganz schön gut. Ist der Einsatz bereit, auch wenn ihr bei seiner ersten Balzaktion nicht gleich vor Begeisterung aus allen Wolken fallt? Bleibt er dran? Ist er zuverlässig? Packt mit an, wenn es richtig arbeitsam wird? Ist er ausdauernd? Und das meine ich eben mal nicht nur ausschließlich sexuell, meine Damen. Habt ihr gemeinsame Ziele? Habt ihr gemeinsame Zukunftsvisionen? Und wenn eure persönlichen Wertmaßstäbe so gar nicht zu ihm passen, dann seid konsequent genug, um euch von ihm zu verabschieden. Und ihr Männer, bringt euren Frauen einmal im Jahr Blumen mit, das motiviert sie zu neuen Höhenflügen. Somit wären wir durch. Also ganz einfach ist es wohl nicht, das wisst ihr auch. Alle, die ihr in Beziehung steckt, ob verheiratet oder nicht. Das gebe ich zu, aber ganz ehrlich, es gibt inzwischen, ich weiß nicht wie viel, Beziehungsratgeber auch im christlichen Bereich, einer kreativer als der andere, weil man so allmählich drauf kommt, dass wir Christen auch ganz schöne Schluris sind und unsere Federn nicht ölen, unsere Beziehungsfedern nicht pflegen. Und eine christliche Ehe an den gleichen Fehlern scheitern kann, wie eine Ehe, die nichts mit Gott am Hut hat. Und einmal im Jahr Blumen ist halt doch ein wenig Abenteuer. So, alle Beziehungsgeplagten können jetzt aufatmen. Meine Ratschläge sind hiermit gegeben. Und ich möchte jetzt mit euch anschauen, einen anderen Adlerblick auf dieses Thema wenden. Die Serie heißt heute Treu wie ein Adler. Und Gott selbst spricht in der Bibel von sich als ich bin wie ein Adler. Und das steht im 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt, so bin ich, sagt Gott. Und so ein Adler, der bleibt bei seiner Adlerin, komme, was da wolle. Und er hat sich für sie entschieden, von Anfang an, bevor er ihre Macken kannte. Die lernt er erst im Laufe seines Lebens mit ihr kennen. Also vorher war die Entscheidung, ich bleibe bei ihr und das mein Leben lang, bis der Tod uns scheidet. Und das mit den Macken, naja, das müssen wir halt mal schauen. Wart ihr schon mal ganz schrecklich, volle Kanne verliebt? Ich sehe euch nicht, ich kann auch euch nicht hören. Wart ihr schon mal? Wer von euch ist verheiratet? Kann ich mal ein bisschen Licht haben hier? Ich brauche mal ein bisschen Licht hier, das ist mir zu anonym. Vielen Dank. So, also alle, die jetzt gestreckt haben, weil sie verheiratet sind, müssten bei meiner jetzt Frage, die ich nochmal stelle, natürlich die Arme hochheben. Männer, ihr habt jetzt nochmal eine Chance. Wart ihr schon mal ganz schrecklich verliebt? Ja. Gut, ihr Frauen natürlich auch, das gilt für euch genauso. Also ohne Licht, das ist ja unglaublich. Stefan, das müssen wir ändern. Das Subjekt... das ist euch vielleicht schon mal passiert, dass ihr ganz, ganz fürchterlich verliebt wart, aber das Subjekt eurer Begierde wollte euch nicht. Und ganz egal, wie ihr euch reingehängt habt, er oder sie wollte euch einfach nicht, wie Venus tut. Oder du warst in einer festen Beziehung, soweit alles klar, und im Laufe der Zeit dreht sich dein Partner, deine Partnerin immer öfter zu anderen rum, flirtet ungeniert in deinem Beisein, bis es zum kompletten Bruch kommt und dann steht ihr solo da mit fürchterlichen Herzschmerzen. Und ihr denkt, Mensch, ich habe mich doch angestrengt, ich habe doch die Federn geölt und gepflegt, ich habe ihre Bedürfnisse gestillt, ich war im Kino mit ihr, ich habe Klamotten-Shopping gemacht, ich habe ihre Schuhe gekauft, ich habe mit der Schwiegermutter eine tragfähige Beziehung hergestellt, ich habe ihr, also nicht der Schwiegermutter, sondern der Angebeteten, oft gesagt, dass sie schön ist, dass sie die Einzige ist. Ich habe versucht, ihre Liebessprache herauszufinden und darauf zu achten, dass ich im Sitzen gepinkelt habe. Warum? Um Himmels Willen ist sie gegangen. Warum? Um Himmels Willen ist er gegangen. Ich habe doch alles gemacht. Ich habe für sie gesorgt. Ich habe geschaut, dass es ihm gut geht. Ich wäre für sie gestorben, wenn es hätte sein müssen. Ich weiß nicht, wo ihr da steht. Vielleicht lebt ihr es gerade durch. Dann könnt ihr es ganz genau nachfühlen. Und jemand, der das auch ganz genau nachfühlen kann, ist Gott selber. Und Gott sagt uns im Johannes 3, Vers 16 Folgendes. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und genau das ist Gottes Thema mit uns Menschen. Nicht mehr und nicht weniger kompliziert. Eigentlich ganz einfach. Diese Leiden Gottes an den Menschen ziehen sich durch die ganze Bibel. Von Anfang bis Ende, bis heute, bis morgen. Vom Alten Testament bis ins Neue, bis in die heutige Zeit, liebt Gott die Menschen mit so einer leidenschaftlichen Treue, dass er nicht anders kann, als ihnen, als uns hinterherzugehen. Und Liebe und Treue sind eine Erfindung Gottes. Und das ist jetzt wirklich ganz wichtig, ich habe kein Uffbase dahinter, aber Uffbase. Weil es Gottes Wesen ist. Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist nicht Liebe, weil er Liebe Dinge tut. Das ist ein Riesenunterschied. Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist nicht Liebe, weil er Liebe Dinge tut. Im Römerbrief 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Sünde heißt Zielverfehlung. Also knapp vorbei, ist aber leider auch daneben. Sünde heißt, wir leben neben dem, was Gott für uns möchte, was er für ein Leben für uns möchte und was er möchte, was wir sind und tun. Und Gott hat sich entschlossen, uns seine große Liebe zu beweisen, als wir noch gar nichts von Gott wissen wollten. Das finde ich schon mal ein bisschen krass. Und wenn man es recht überlegt, hätte man Gott wahrscheinlich in die Seelsorge schicken müssen, um ihm folgenden Ratschlag zu geben. Hey Gott, pass auf, ist schon okay, ich bin echt also mit dir, mit deiner Leidenschaft und so, aber vergiss es einfach. Die Menschen wollen nichts von dir wissen. Das hat echt keine Zukunft. Und lass das bleiben mit deinem Sohn, den Tod kann er sich echt sparen. Du wirst am laufenden Band enttäuscht werden, und die werden dich total ausnutzen, deine Vergebungsbereitschaft bis zum Exzess in Anspruch nehmen und dann wieder fröhlich weitermachen, bis sie den nächsten Bockmist bauen und dann kommen sie wieder und sagen, oh, es tut mir so leid. Und Gott auf der Couch, der hätte vielleicht Folgendes gesagt. Ich zeige euch, wie ich bin und wie ich liebe und wie ich konsequent um jeden Menschen werbe. Schaut genau hin. Und jetzt setzen wir uns mal eine Zeitmaschine und sind im Jahr 2750 angekommen. Also vor Christus. Seid ihr auch alle angekommen? Gedanklich? Muss ich wieder Licht anmachen? Ich rede immer so ins Dunkel hinein. So. Also seid ihr mit mir im Jahr 2750 vor Christus? Ja, passt auf. Ja, nein, ich glaube, die waren schon weiter. Die waren schon viel weiter. Wir gehen in Hoseas Zeit. Wer nachlesen will, diese Geschichte, die ist echt der Hammer, die ich jetzt euch gleich erzählen werde. Die steht bei den sogenannten kleinen Propheten, bei Daniel und Amos und so. Altes Testament, ja, kurz vorm Neuen. Hosea war ein Prophet. Und das heißt auf Hebräisch, wenn ich richtig recherchiert habe, die Rettung. Ein echt cooler Name. Ein Prophet, ein Mensch, der der von Gott ausgesucht wurde, um seinem Volk immer mal wieder eine Message zu überbringen, wenn es Gott wirklich wichtig war, und gesagt, hey, hört mal zu. Und ein Mensch, der wirklich nichts mehr wollte, als Gott zu gefallen mit seinem Leben, mit seiner Tat, mit seinem Denken, einfach mit seinem ganzen Sein wollte er Gott dienen. Und er war nicht nur ein Prophet, sondern er war auch ein Lobpreisleiter, ein Worshipper mit ganzem Einsatz. Denn das Volk Israel war extrem schräg unterwegs. Sie waren mal wieder mit Baalskulten unterwegs und die waren nicht lustig. Also da ging es nicht darum, dass einer sagt, ha ja gut, sind ja alle gleich und dann gehen wir mal zu Baal und zu Gott. Da ging es tatsächlich um Menschenopfer. Da ging es um übelste Rituale, die Gott ein Gräuel waren, ganz abgesehen davon, dass Gott sagt, hey, ich bin euer Gott und neben mir sonst keiner. Da haben sie sich verleiten lassen, das Volk, und haben andere Werte mit reingewurstelt in ihren bisherigen Gottesglauben und haben den Baal angebetet und ihm geopfert und fürchterliche Dinge getan. Und Hosea hat versucht, das Volk zur Raison zu bringen. Er hat versucht, die Leute wieder zum Worshipen zu animieren. Er hat gesagt, hey, singt mit, geht wieder in die Kirche, geht wieder in den Tempel und betet wieder Gott an, kehrt um. Das war Hosea auf dem Herzen und es war ihm ganz, ganz wichtig. Und dafür kämpfte er quasi unterm Volk, das so schräg unterwegs war. Jetzt ist aber so ein Prophetenleben nicht immer das Lustigste. Denn Gott hat manchmal lustige Ideen. Ein Prophet wird oft von Gott auch dazu gebraucht, eben seinem Volk deutlich Dinge vor Augen malen. Wir sind ja Menschen konstruiert so, dass wir gerne was sehen, was riechen, was fühlen, was anfassen. Also das hilft uns ungemein, dass sich was einprägt. Und Gott weiß das, denn er hat uns so geschaffen und hat uns diese wunderbaren Sinne gegeben. Und Gott dachte sich, es ist an der Zeit, meinem Volk ein Bild vor Augen zu malen, nämlich das, was ich über sie denke und das, wie ich an ihnen leide, das werde ich ihnen jetzt mal zeigen, damit sie mich verstehen, damit sie meinen Schmerz verstehen. Er hat ihm den Auftrag gegeben, Hosea war noch solo, Hosea, mein Guter, du gehst jetzt mal ins Rotlichtviertel, auch daran hat sich nichts geändert. Und dort suchst du dir eine Frau, quasi, eine, die da arbeitet, und ich möchte, dass du sie heiratest. Jo, hat sich Hosea gedacht, wow, geil, das ist ungefähr meine Zukunftsperspektive, ja, ich, holy Hosea, geh in den Puff, heirate eine Hure und los geht's. Ich nehme mal an, dass Hosea da anders drüber gedacht hat, er fand das sicher nicht lustig. Meine Vorstellung von einem heiligen, gottgefälligen Leben wären das auch nicht. Aber Hosea ist Gott gehorsam und weiß um die Wichtigkeit der Message, die Gott an sein Volk geben möchte. Und er geht tatsächlich und zieht los und er findet Gomer. Gomer, finde ich auch ganz schön, heißt auf Hebräisch die Vollendung. Also könnte man sagen, die Rettung zieht los und sucht die Vollendung. Gott will damit was ganz, ganz deutlich machen. Er will einfach ganz klar sprechen und er sagt, ey, mein Volk ist mir untreu, es hurt rum mit anderen Göttern und das ist nicht lustig. Das schmerzt mich. Aber ich werde ausziehen und sie suchen und ihr eine Zukunft geben in aller Legitimität. Also mal ihr Männer, mal kurz, ne, sich euch in Gottes Lage versetzt oder in Hoseas Lage. Wie bereit wärt ihr? Muss ich wieder Lichtern machen? Gibt es irgendeinen Mann hier, der sagen würde, ja, super Idee? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber Gott sagt, ich werde euch hinterhergehen und ihr sollt eine Zukunft haben. Hosea lebt also mit dieser Gomer zusammen und sie haben sogar drei gemeinsame Kinder. Ist auch noch wahnsinnig interessant, wie die heißen und wie Gott das so gedacht hat. Bitte selber nachlesen, ist echter Kracher. Und es kam, wie es kommen musste, eines Tages ist die Frau weg, weg, sie ist weg. Und Hosea ist wieder allein, allein. Jetzt steht er da mit seinen drei Kindern als alleinerziehender Vater und die Frau ist wieder ab in Puff. Ja, ein schönes Leben, Hosea. Sie erwidert die Liebe Hoseas nicht. Hosea hat echt alles versucht und hat ihr Liebe gegeben, hat ihr einen sicheren Hausstand gegeben, hat in sie investiert, hat mit ihr das Ehebett geteilt. Und Gott sagt, ihr erwidert meine Liebe nicht. Wir suchen auch lieber andere Vergnügungen, als uns Gott hinzugeben und genau das zu machen, was er von uns will. Da sind wir auch nicht besser als die von 2750 vor Christus. Wir schaffen es oft nicht regelmäßig, in seine Gegenwart zu kommen. Wir haben echt so viel zu tun. Sorry, Gott. Der Alltag und so. Wir schaffen es nicht, Beziehung mit ihm zu pflegen und unsere Federn mit ihm gemeinsam zu ölen. Und da pfeift es dann ziemlich, wenn wir im Sturzflug abrauschen. Vieles erscheint uns aufregender und heilsbringender, als Gott zu gehorchen und mit ihm unterwegs zu sein. Die Story geht weiter. Gott gibt Hosea den Auftrag, ihr hinterherzugehen. Aber wir könnten echt verstehen, wenn Hosea jetzt sagt, so jetzt ist gut, also jetzt reicht's, ne? Ich gehe da nicht nochmal rein. Und der Schmerz, den ich fühle, den brauche ich nicht nochmal. Aber Gott sagt, geh hin, such sie und ich möchte, dass du wieder mit ihr zusammen bist. Hosea ist wieder gehorsam und er findet sie auch. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich meine, der geht wieder ins Rotlichtviertel und meistens sind die Türen da ja nicht auf und meistens steht da irgendein Türsteher davor und Hosea klopft an der einen Tür und denkt, na, ist sie vielleicht mit dem Kerl? Und Hosea klopft an der anderen Tür, vielleicht ist sie da mit zwei Kerlen unterwegs. Und man muss sich vorstellen, Hosea ist ihr angetrauter Ehemann. Und er kommt zu einer Tür, steht ein Türsteher davor und dann klopft er und sagt, ich möchte meine Frau, ist sie da? Ja, ist schon da, aber du kommst hier nicht rein. Und Hosea denkt sich vielleicht so, ey, sorry, meine Frau gibt die jetzt her. Sagt er, du kommst hier nicht rein. Und warum nicht? Ja, wenn er sie einfach so ziehen lässt, geht ihm echt ein Haufen Geld flöten, oder? Ist doch ein einträgliches Geschäft mit Goma. Dann sind das Verluste, die er einführt, wenn sie nicht mehr da ist. Sie diskutieren ein bisschen und dann sagt Türsteher, okay, kannst haben, die Frau aber kostet. Sie nimmt sie so, was? So, was kostet sie denn? Kostet volle Preis. Hosea muss den vollen Preis bezahlen für seine Frau, wie wenn er eine Sklavin kauft. Ich denke, hä? Gomer lässt sich von Freiern bezahlen, die sie doch nur für ihre Zwecke missbrauchen. Und sie schnallt's nicht. Und Hosea kommt, um zu bezahlen, dass sie frei wird. Und Gott will uns damit zeigen, eigentlich gehörst du mir schon. Die ganze Schöpfung und alles, was drauf lebt. Ich bin eigentlich dein rechtmäßiger Ehemann. Aber ich werde wieder ausziehen, dir hinterhergehen, ins übelste Übel, in dein schlimmstes Schlamassel, in deinen stinkendsten Stall, in deinen tiefsten Keller, ins übelste Rotlichtmilieu, egal wo du dich aufhältst, und ich werde den vollen Preis zahlen. Und damit strahlt er total den Spot auf Jesus, denn Jesus hat für uns den vollen Preis bezahlt und er hat sein Leben für jeden Einzelnen von uns, der hier sitzt, der noch hier sitzen wird und der jemals hier gesessen ist, hat es bezahlt. Es ist Gottes Wesen. Gott ist die Liebe und die Treue. Er kann nicht anders. Im 2. Timotheus 2, Vers 13, da steht, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und im Römer 3, Vers 3, da steht, aber was ist damit, dass einige von ihnen untreu waren? Meint ihr, nur weil sie die Treue gebrochen haben, würde das die Treue Gottes aufheben? Manchmal, man liest so und denkt, ja, pf, Pech gehabt, Gott. So bist du halt. Du kannst nicht alles, sagen, musst du halt. Ne? Hättest du ja anders regeln können. Aber ich finde, durch diese Hosea-Story zeigt Gott uns eben seine verletzliche Seite. Gott macht sich ziemlich nackig, indem er sich so präsentiert. Er steht überhaupt nicht drüber, wenn wir ihm untreu sind. Er sagt, ah, ist egal, weißt du, ich bin Liebe, kein Problem, kommst du wieder und so, alles gut, schwamm drüber. Nein, Gott leidet. Gott hat Schmerzen über das, wenn wir untreu sind. Wenn wir anderen Göttern hinterherlaufen. Wenn wir uns mit Götzen dieser Welt einlassen, findet er zum Kotzen. Wenn wir uns verschulden für blöde Statussymbole, dem Geld hinterherrennen, als wenn es heilsbringend wäre. Wenn wir uns mit Nichtigkeiten beschäftigen und nicht danach fragen, was Gottes Plan für unser Leben ist. Gott leidet. Da steht da nicht drüber. Gott ist eifersüchtig. Das steht auch im Alten Testament. Gibt es eine Stelle, da steht Gott, ich bin ein eifernder Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Es ist nicht lustig, wenn du mit anderen rummachst. Finde ich überhaupt nicht witzig. Gott ist eifersüchtig und er will uns zurückhaben. Und er ist dabei unfassbar treu. Er stirbt für diese Liebe zu uns. Und er hat einen Wiederherstellungsplan. Weil Gottes Wesen auch Gerechtigkeit ist, kann er nicht einfach so Schwamm drüber Taktik machen. Das kann er nicht gelten lassen. Das käme auch zu billig. Und es braucht Umkehr und es ist nötig, dass Vertrauen wiederhergestellt wird in Freiwilligkeit. In Hoseas Fall nimmt Hosea seine wieder freigekaufte Ehefrau nach Hause. Und da bekommt sie klare Instruktionen für diesen Wiederherstellungsplan. Keine Seitensprünge mehr, Gumme. Und ich, dein Mann, werde mich auch einige Zeit in deinem Schlafzimmer nicht mehr blicken lassen. Und so kann sie beweisen, dass es ihr ernst ist, dass sie umkehren will, dass sie es besser machen möchte, dass sie diszipliniert bleiben möchte, dass sie Treue üben möchte. Und dann kann der Ehebund wiederhergestellt werden, so wie es am Anfang war. In Jesus gibt es Gott uns diesen Neuanfang. Jesus ist die Rettung. Und weil Gottes Wesen Liebe ist, setzt er uns nicht die Pistole auf die Brust und schreit wild rum, liebe mich oder es knallt! Das macht ja keinen Sinn. So liebt kein Mensch den anderen. Liebe basiert auf völliger Freiwilligkeit. Gott wirbt um uns und bietet sich an. Und alles, was wir tun müssen, ist wie bei einer Hochzeit. Und was macht man da? Was ist da das Allerwichtigste bei einer Hochzeit? Licht. Ja. Was machen wir bei einer Hochzeit? Ich habe hier Zeit. Kein Problem. Ja, heiraten. Natürlich heiratet man bei der Hochzeit. Und was sagt man dann da? Was ist der Wichtigste? Ja. Ja, nicht ja, wenn es sein muss, sondern, was sagt man da? Ja, ich will. Also die Leute, die verheiratet sind, Leute, habt ihr das vergessen? Da gibt es eine gute amerikanische Geschichte, das kommt immer mehr auf. Man erneuert so alle 5 Jahre sein Versprechen, um es sich wieder in Erinnerung zu holen. Ja, ich will. Und das ist basiert auf völliger Freiwilligkeit. Und das ist der Punkt, wo Gott sagt, hey, ich setze nicht die Pistole auf die Brust, sondern ich werbe um dich. Ey, ich bringe dir dauernd grüne Zweige ans Nest. Ja? Im Sturzflug mache ich total verrückte Dinge für dich. Ich liebe dich total wie ein Verrückter. Ich renne dir hinterher bis in den tiefsten Mist, bis in die Güllegrube. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel und ich habe es auch schon gegeben. Und du musst nur noch sagen, ja, ich will. Es gibt diesen Neuanfang in Jesus. Gott hat zum Türsteher gesagt, hey, geh zur Seite. Ich sag's mal mit meinem Namen und ihr könnt euren Namen einsetzen. Und ihr Männer findet das nicht komisch, dass man das jetzt mit Braut und Mann, ihr könnt das umgekehrt machen. Gott hat zum Türsteher gesagt, hey, geh zur Seite, denn ich habe für Silke Freiheit erkauft. Ich habe die volle Rechnung bezahlt. Und Leute, ich weiß, wovon ich rede. Denn in meinem Leben gab es eine Zeit, da war ich Goma, so richtig krass unterwegs. Da war ich abtrünnig und habe Gott wirklich den Rücken gekehrt. Und habe gedacht, ich lebe nur wirklich mein eigenes Ding, der hat es nicht drauf, der Gott. Gesundheit. Ehrlich gesagt passieren mir diese vielen kleinen Dinge jeden Tag im Alltag. Da suche ich nicht Gottes Willen, ich pflege keine Beziehung, ich habe kein Öl bei mir. Meine Federn sind flatterig und pfeifen und verraten mich. Ich benehme mich, wie wenn ich alleine im Nest sitze und lebe. und ich ignoriere den Versorger, obwohl er mir so oft grüne Zweige ins Nest bringt. Und der Vers, der in Hosea 14, Vers 5 steht, der hat in meinem Leben wirklich buchstäblich Anwendung gefunden. Ich lese ihn mal so. Silke, ich will dich vom Götzendienst und Abtrünnigkeit heilen. Ich will dich bereitwillig lieben, denn mein Zorn hat sich für immer von dir abgewandt. Ja! Das könnt ihr einsetzen mit eurem Namen. Wenn dieser Vers in meinem Leben keine Anwendung gefunden hätte, also wenn ich das nicht geglaubt hätte, dass Gott wirklich so ist und dass er diese Treue auch ehrlich so lebt und dass er verlässlich ist und dass, wenn er das sagt, dass das auch so stimmt, dann würde ich jetzt nicht hier oben stehen und hätte nicht die Ehre, euch Gottes Wort weiterzugeben. Aber weil ich Gott glaube aus tiefstem Herzen und weil ich diese Vergebung und diese unglaubliche Liebe in meinem Leben empfangen und geglaubt habe und drauf stehe, deswegen darf ich hier sein. Und das ist einfach nur großartig. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen, diese Story euch nochmal reinzuziehen und das auf euer Leben zu beziehen. Und wenn wir diese schier unfassbare Adlermentalität Gottes in Sachen Treue und Liebe deutlich machen, dann kann uns das anspornen, uns volle Kanne in die Beziehung zu Gott investieren, weil Gottes Treue tragfähiger ist als alles, was ich in mir selbst hervorbringen kann. Ich kann mich schon anstrengen, aber ich kann auch mal ganz schön daneben liegen. Und als kleines Übungsfeld hat er uns menschliche Beziehungen gegeben, die mit gemeinsamer Vision und Leidenschaft und wiederkehrenden Balz, Auffrischungsritualen unser und das Leben des anderen sehr bereichern dürfen und können. Aber man muss das, glaube ich, einüben, bevor die Federn pfeifen. Treue ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und so ganz nebenbei sei noch erwähnt, falls dir in deiner langjährigen Beziehung ein Paradiesvogel über den Weg läuft, dann ist es manchmal auch eine gute Idee, vor diesem zu flüchten. Du musst nicht immer heldenhaft stehen bleiben und schauen, ob du den Kampf gewinnen kannst. Es könnte auch weise sein, dich offiziell an die Kette legen zu lassen von deinem Adlerpartner, der deine Schwächen kennt und du ihm erlaubst, bei Gefahr laut zu krächzen, damit du wieder weißt, wo dein Nest ist. Und ich möchte noch mit uns beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses großartige Bild im Hosea und für das, was Hosea da getan hat, um uns klar vor Augen zu malen, wie dein Wesen ist. Herr, das ist unfassbar, diese Treue zu uns. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen nachgehst, egal wo er steckt, egal wie tief der Sumpf ist, Herr, du bist dir für nichts zu schade. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen, unsere Sinne aufmachst, um dieses Ja, ich will, dir entgegenzurufen in voller Freiwilligkeit und Freude und Dankbarkeit, dass du uns so sehr liebst, dass du dich selbst hingegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du das bis zum Schluss gemacht hast, dass du treu geblieben bist, obwohl du uns gekannt hast. Dass du gesagt hast, trotzdem ich mach's, ich hau nicht ab, ich bleib treu bis zum Schluss. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.